Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurem DB Young Cast. Der Zug ist auch heute wieder richtig voll. Ich hoffe, ihr habt einen gemütlichen Platz gefunden, um die spannende Zugfahrt mit uns zu genießen. Freut euch bei unserem nächsten Halt auf einen weiteren Gast aus unserer Welt der DB-Familie. Stellt euch noch schnell was zu essen und trinken bereit, denn unser Bordbistro hat bereits für euch geöffnet und hält spannende Einblicke in den Berufsalltag unseres Gastes bereit. Freut euch drauf.
Ja, herzlich willkommen zurück hier bei eurem DB Youngcast. Ich sitze hier entspannt und habe, sag ich mal, den Zug etwas weiter rausrollen lassen. Wir sind heute über die Ländergrenze hinausgefahren nach Österreich. Da habe ich mir zwei Experten und Gäste eingeladen von der Schmalspurbahn, die beide den Podcast Dampfplauderei betreiben. Das werden sie gleich ein bisschen genauer erzählen. In der Oststeiermark ist die Bahn unterwegs. Und wie sagte Stephanos gerade, nach der Arbeit kommt die Arbeit. Deswegen ist er auch gerade noch unterwegs und hat sich die Zeit genommen, um gemeinsam mit uns hier aufzunehmen, mit mir. Und wir haben einen Musiker am Start, den Daniel, der Trompete und Flügelhorn spielt. Vielleicht gibt er uns nachher eine Kostprobe seines Könnens. Ich freue mich, dass ihr da sind, dass ihr Zeit habt. Und moin, sage ich mal, hallo Daniel, hallo Stephanos, grüßt euch.
Servus. Servus aus Österreich, ja. Servus, hallo.
Ja, schöner Akzent, schöner Dialekt, ich freue mich. Und ja, wir überschreiten heute die Grenzen, beziehungsweise verbinden heute die Züge. Und nehmt uns doch mal mit zu eurer Schmalspurbahn, die ihr dort betreibt, die Feistritztalbahn. Was hat es damit auf sich und wie lange gibt es diese und was sind dort eure Aufgaben?
Daniel, gib vielleicht ein paar historische Fakten ab. Ja?
Ein paar historische Fakten, ja. Ja, die Feistritztalbahn wurde 1909 erbaut, 1911 eröffnet, also in 2 Jahren Bauzeit. Eine Strecke von 24 Kilometer von Weiz nach Birkfeld. Sie hat eine sehr schöne Streckenführung, zahlreiche Viadukte. Das längste Viadukt ist das Grubviadukt, 276 Meter lang. 3 Tunnels. Und wenn man die Strecke wirklich einmal selbst gesehen hat, ist es wirklich sehr beeindruckend, in welch kurzer Zeit diese Eisenbahnstrecke erbaut worden ist. Ja. Und es gab dann auch in weiterer Folge noch eine Verlängerung nach Ratten. Dort hat es einen Braunkohleabbau gegeben und die Oststeiermark ist generell eine sehr waldreiche Gegend. Und das waren natürlich die Produkte, die vorrangig auf dieser Bahnlinie transportiert worden sind. Und am Rabenwald gibt es dann zudem noch auch ein einen Dalkum-Bergbau. Und dort wurde das Gestein über eine Seilbahn abtransportiert und dann auf die Bahn verladen. Und dieser Güterverkehr ist sogar noch bis in das Jahr 2014 durchgeführt worden. Ja. Also bis 2014 war die Bahnlinie von Weiz bis Oberfeist jetzt in Betrieb und der Rest der Strecke war quasi reiner touristischer Verkehr. Ja. Und in den 70er Jahren sozusagen sind diese touristischen Dampfzüge eingeführt worden. Sehr erfolgreich, haben sehr viele Gäste in das Feistritztal gelockt und ja, das ist uns, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das wieder so aufzubauen und die Schönheit der Strecke einfach den Besuchern zugänglich zu machen. Ja.
Wie viele Gäste fahren mit eurer Bahn im Jahr ungefähr mit, wenn man es so nimmt?
Also wie die Strecke noch durchgehend befahrbar war, von Weiz bis Birkfeld, waren das im Jahr zwischen 20.000 und 30.000 Gäste. Also saisonal man kann sagen Mai bis Oktober und dann im Dezember hat es noch Christkindlzüge gegeben, die sehr gut besucht waren. Aber ja, im Schnitt zwischen 20.000 und 30.000 Gäste. Ja.
Wow, das ist eine Menge. Ja, stark.
Ja, definitiv. Ja. Also wir haben natürlich auch sonst sehr viele schöne Attraktionen in der Gegend mit der Tierwelt Herberstein. Wir haben eine Sommerrodelbahn. Wir haben die Deichalmen, wo man wunderschön wandern gehen kann.
Einen Stubenbergsee,
genau. Sehr, wirklich tolle Betriebe, auch wo man sehr gut essen und jausen kann, wenn man auf Oststeirisch sagt. Also es ist wirklich eine sehr schöne Gegend und mit der Bahn.
Es ist die Reise
auch einiges
wert.
Schöner, ne?
Ja. Ja. Es ist die Reise wert.
Ich würde sagen,
wir sind so ein bisschen der Schleswig von Deutschland, ne? Aber halt mit mehr Bergen. Ja. Weil wenn man nicht weiß, wie schön es dort ist, dann waren wir noch nicht dort.
Ja. Schön. Klingt auf jeden Fall sehr romantisch und auf jeden Fall auch sicherlich eine Menge Arbeit dahinter, oder? Wie sieht das da aus? Was macht man da? Was macht ihr da?
Definitiv. Also wir machen nahezu alles selbst. Also das beginnt von Freischnittarbeiten über größer angelegte Holzschlägerungsarbeiten bis hin zu Oberbausanierungen, Schwellentauschen, Schienentauschen, Reparaturen an den Fahrzeugen, Wageninstandsetzungen, Restaurationen, Arbeiten an den Diesellokomotiven, Dampflokomotiven und so weiter. Also die komplette Bandbreite, die so ein Eisenbahnbetrieb eigentlich bietet, machen wir uns in unserer Freizeit und reinigen eigentlich.
Ja. Auf 760 Millimeter.
760 Millimeter Spurweite, genau. Und natürlich jetzt nicht nur rein das Eisenbahntechnische, weil im Hintergrund passiert ja auch sehr viel Organisatorisches, das man machen muss. Die ganzen Dokumentationen natürlich für die Behörden. In weiterer Folge auch die ganze Öffentlichkeitsarbeit, wo die hauptsächlich der Stephanos verantwortet. Da machen wir unseren eigenen Podcast, die Dampfplauderei. Also ja, im Prinzip ein großes Unternehmen, das rein ehrentlich betrieben wird. Ja.
Also wenn wir gesagt,
purer,
wenn
man da, purer Leidenschaft. Ja.
Wenn wir dafür Geld kriegen würden, müssten wir sonst nichts machen. Ja.
Ja, ja.
Das würde ausreichen. Und man rutscht da rein, man kann dann auch nicht sagen, man macht das nicht, wenn irgendwas da ist. Es ist wie in jedem Verein so, es gibt hunderte Mitglieder, also 180.000 hast du, also wir haben hunderte Mitglieder, davon machen 20 viel, 10 sehr viel und 3 alles. Und das ist jetzt nicht irgendwie dem Willen geschuldet, sondern auch der Möglichkeit. Ja, weil man muss dort sein in der Gegend, man muss die Zeit haben, man muss den Beruf haben, wo man sagen kann, ich mache jetzt mal das auf der Bahn, weil wir haben zum Beispiel letztes Jahr im Herbst überraschend eine Eisenbahnkreuzung über eine wichtige Bundesstraße bei uns machen müssen, weil die Bundesstraße eine neue Fahrbahndecke bekommen hat. Und da kannst du nicht sagen, wir machen das mal am Sonntag, sondern wenn die Baufirma das hochzieht, das Ding, dann hast du genau die 2 Wochen Zeit. Und dann muss es Vereinsmitglieder geben, die mit einem Experten gemeinsam diese Eisenbahnkreuzung umsetzen. Das heißt also aufbaggern, rausholen alles, neu aufsetzen, alles neu einbauen, alles vermessen und wieder gebrauchsfertig machen. Und da hast du genau dieselbe Zeit, die eine Baufirma hat, als Verein. Ja? Da gibt es keine Ausbüchsen. Und das schaffen wir eigentlich mit den Mitgliedern, die wir haben, unter großem Druck schon, aber doch wirklich immer wieder mit Bravour und sind eigentlich erstaunt, was alles geht, wenn es gehen muss.
Ja, dann packen sie dann doch alle mit an. Und das muss ja ein breites Wissensspektrum bei euch dann auch vorhanden sein, weil ihr ja so viele Bereiche und so viele Aufgaben alles selber macht, wie Daniel sagte. Das kann ja gar nicht 2 Personen alleine alles wissen und machen.
Na, natürlich nicht. Ne? Mhm. Und da sind wir ganz froh, dass wir wirklich ausgewiesene Fachleute in den jeweiligen Bereichen haben, muss man so sagen. Ne? Anders wird es natürlich auch nicht gehen, das ist ganz klar. Und was uns alle eint, ist sozusagen die Leidenschaft zur Eisenbahn. Mhm. Und da bin ich natürlich dann einmal ganz gezielt auf der Suche nach Kollegen, die halt bestimmte Erfahrungen in den jeweiligen Bereichen mitbringen. Und ja, die Herausforderung ist, aus den Leuten rauszukitzeln, dass sie eben eine Eisenbahnaffinität haben und ja, das ist bis jetzt ganz gut gelungen. Und ja, also es ist wirklich wunderschön, wenn man da so zusammengreift und was bewegen kann. Ja. Mhm. Und ich sage immer, wenn man eine Leidenschaft zu einem Thema hat oder wie auch immer, jetzt sagen wir Leidenschaft zum Thema Eisenbahn, dann macht man das erstens gern und gut. Und dasselbe trifft auch auf die Arbeit zu, wenn man Leidenschaft hat für seinen eigenen Beruf. Geht die Arbeit erstens einmal wesentlich einfacher von der Hand. Man macht es gern und gesagt, für mich hat witzige Geschichte, also ich habe Fahrzeugtechnik studiert und war in der Automobilbranche und bin ja erst seit jetzt 2,5 Jahren bei der Feistitztalbahn aktiv. Ich bin zwar an der Strecke aufgewachsen und als kleiner Bub immer mitgefahren. Das Thema hat mich, oder die Eisenbahn hat mich eigentlich seit jeher fasziniert. Und vor 2,5 Jahren bin ich dann da auch selbst aktiv worden, weil mir die ganze Strecke und die Bahn ein Anliegen war. Und das hat mittlerweile dazu geführt, dass ich auch beruflich zur Eisenbahn gewechselt bin. Ne?
Ja, ja, schön. Ja.
So schließen sich dann die Kreise. Ne?
Ja, ja. Nun ist es ja nicht einfach, eine Privatbahn zu betreiben. Was sind das so für Herausforderungen, mit denen, also eine hat der Stefano schon gesagt, was ist so, wo würdet ihr sagen, liegen so die größten Hürden in eurer Arbeit zum Betrieben oder Betreiben der Schmalspurbahn?
Naja, also wir haben natürlich mehrere Herausforderungen. Die erste ist natürlich einmal generell die Streckenführung an sich selbst, weil die Strecke ist 24 Kilometer lang, das, sage ich mal, rein ehrenamtlich instand zu halten und zu sanieren und zu betreiben, ist schon eine Herausforderung an und für sich. Mhm. Dann kommen natürlich auch die Kunstbauten dazu, die wir haben, ne, mit den ganzen Viadukten, Tunnels. Die bedürfen natürlich auch, brauchen auch Zuwendung, sagen wir so. Mhm. Und ich glaube, das geht allen Museumsbahnen gleich. Das Finanzielle ist natürlich immer eine besondere Herausforderung, weil es halt weder Unterstützung jetzt von Land und Bund gibt. Ja. Wir sind da wirklich komplett auf eigene Füße gestellt. Das heißt, sind auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen und auf Sponsoren und Spenden und natürlich auf die Einnahmen vom Fahrbetrieb. Und ja, es sind wirklich besondere Herausforderungen, denen man sich da stellt. Und ja, wenn das von außen jemand betrachtet und hinschaut und das hinterfragt, ja,
der fragt sich eh.
Fragt sich jeder, was macht ihr da? Ne? Oder wieso macht ihr das? Ne? Und ja, wir wissen damit umzugehen und wie gesagt, bei uns macht es die Leidenschaft weg. Und ich glaube, das ist bei sämtlichen Vereinen so. Leidenschaft versetzt, in dem Fall einfach Berge. Ja, ja, ich glaube, das sind die zwei wesentlichen Herausforderungen. Und natürlich ja, Sachen, die halt in der Vergangenheit einfach passiert sind und wo vielfach falsche Informationen im Umlauf sind, logischerweise, da muss man das halt auch irgendwie mal korrigieren. Da sind wir auch dran und ja, einfach Information weitergeben und natürlich auch die Bevölkerung daran teilhaben lassen, was entlang der Bahnstrecke passiert. Und mittlerweile weiß man Bescheid, dass wir da wirklich beinahe Tag und Nacht arbeiten und ja, es wird wahrgenommen, ja.
Ja. Also das mit der Wahrnehmung, das haben wir durch zwei Sachen eigentlich, glaube ich, sehr gut hingekriegt. Das eine ist, wir haben unsere Social-Media-Kanäle mal fit gemacht und haben da unter anderem, weil wir ein bisschen schon auch Spötter sind natürlich, mit der Rubrik Schmalspurwissen angefangen, über Instagram und Facebook Sachen unter die Leute zu bringen, die den Tatsachen entsprechen. Weil es gibt bei uns zum Beispiel in der Region, in diesem engen Gebirgstal, Vorgebirgstal, wo die Bahn fährt, gerne die Farmer, die Bahn würde den Ausbau einer parallel verlaufenden Bundesstraße behindern. Also wenn es die Bahn nicht gäbe, wäre die Straße nicht viel anders gelagert, weil das Tal ist nur noch mal eng. Aber das nutzt man gerne aus, solche Sachen zu behaupten. Oder zum Beispiel, dass unsere Kunstbauten längst im Verfall preisgegeben wären. Also ich meine, mit dem von Daniel vorhin erwähnten langen Viadukt, mit dem Krupp-Viadukt haben wir einen der allerersten Stahlbetonbauten im Eisenbahnviaduktbau überhaupt und der steht noch immer sehr gut da. Und das zweite war eben dann die Dampfplauderei. Der Podcast ist entstanden, weil wir eben gesagt haben, wir können ja an die Zeitungen schicken, was wir wollen. Tatsache ist, machen wir unser eigenes Medium und verzichten wir aufs geschriebene Wort. Denn Podcasts erreichen ihre Zielgruppen, wenn es jetzt auch keine Tausendschaften sind, aber es sind die Leute, die es interessiert. Und natürlich können wir damit auch den, sage ich einmal, ökonomischen Opponenten, freundlich ausgedrückt, oder auch politischen Opponenten, die gibt es natürlich auch, es ein bisschen ausrichten, wie es bei uns so wirklich abgeht und auch ein bisschen unsere Fans versorgen in der Zeit, wenn wir zum Beispiel keine Museumsfahrten machen können im Winter oder so. Ja, und das hat sich ganz gut angelassen. Also man besucht uns gerne in unseren Podcast-Folgen Und wie ich dem Vorgespräch schon erzählt habe, hat der Daniel eigentlich dann eine sehr gute Idee gehabt, nämlich, dass wir hergehen und in unsere Podcast-Folgen, beginnend mit letzten Oktober oder November 2025, Vertreter der Bahnindustrie oder Bahnbranche einladen. Und warum er die Idee gehabt hat, ja, das kann er jetzt selber sagen, wenn er noch weiß, warum. Ich weiß, warum.
Ja, ich habe damals quasi begonnen, ein Konzept für unsere Bahn zu schreiben, ja, weil, sag ich mal, der Vorwurf im Raum gestanden ist, ja, wir haben kein Konzept, was wir mit unserer Bahn machen wollen. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was es generell so an Unterlagen gibt. Also habe einmal in den Archiven gekramt und bin dann drauf gekommen, naja, es sind über die ganzen Jahrzehnte einige Konzepte geschrieben worden und habe mir die dann durchgeschaut und bin dann übergegangen, Dokumente, die quasi vom Land Steiermark und vom Bund veröffentlicht worden sind. Also da reden wir jetzt von Klimastrategien, logischerweise von Verkehrsstrategien, von Mobilitätsplänen, über Güterverkehrsstrategien, Radverkehrsstrategien, Tourismusstrategien. Also ich habe mir da sämtliche Papiere, die irgendwo öffentlich abrufbar waren, durchgeackert und habe basierend auf dem unser Konzept erstellt und bin in weiterer Folge dann über die Der Anschlusspunkt war dann quasi das Thema regionale Entwicklung oder ländliche Entwicklung. Und über die Regionalentwicklung und dann die MINT-Region, die wir sind, habe ich in dieses Technikthema und habe mir die Bahnindustrie angeschaut und bin dann bis hin zur Europäischen Union gekommen. Das Europe's Rail zum Beispiel, und habe dort angefangen, mich einzulesen und was da aktuelle Forschungsthemen sind. Und damit wir jetzt zum Punkt kommen, das war dann das Thema, bin dann draufgekommen, da passiert aktuell sehr viel, was die Bahnindustrie anbelangt, also Richtung Forschung und Entwicklung und auf europäischer Ebene. Man versucht ja, das europäische Eisenbahnsystem zu harmonisieren, eben diese Barrieren, die wir an den Grenzen haben, ein bisschen abzuschaffen. Immer ganz interessant, wenn man das dann mit dem LKW-Verkehr vergleicht, ne, zum Beispiel. Und ja, bin dann draufgekommen, dass auch auf europäischer Ebene Österreich ganz stark vertreten ist. Zum Beispiel mit dem Matthias Landgraf und dem Ferdinand Bosbischil, der an der TU Graz das Institut für Schieneninfrastrukturdesign leitet. Und dann habe ich zum Stefanos gesagt, du, es wäre doch eine Idee, wenn wir eine Zukunftsdampfplauderei machen und das Thema Bahnindustrie in den Fokus rücken. Und haben dann mit dem Ferdinand unseren ersten Gast gehabt am Tag der Eröffnung der Kornbahn.
Stimmt.
Genau.
Das war, genau.
Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, ja.
Es war, es ist passiert ja nichts zufällig, ja,
Ja,
das hat man vergessen.
genau.
Ja. Also uns nicht, ja.
Und das war ein wirklich sehr aufschlussreiches Gespräch und habe aus diesem Gespräch schon wieder neue Ideen für unsere Bahn mitgenommen. Und das hat sich eigentlich ständig mit jedem Gespräch hat sich das irgendwie fortgepflanzt und war
Genau.
Anstoß für eine neue Idee. Und so ist es einfach weitergegangen und über diese Podcast-Folgen haben wir dann natürlich dementsprechend auch Kontakte geknüpft. Und ja,
Ja,
wir
also ich
haben
würde
keine
sagen,
einzige Absage bekommen.
bis dato keine einzige Absage. Manchmal war es ein bisschen zögerlich, weil also Konzerninteressen dahinter gestanden sind. Da muss man zuerst mal sich das anschauen, ein Briefinggespräch machen, dann ist aber auch was geworden. Und ich würde sagen, über viele Stationen, wo zum Beispiel, weil du ja Deutsche Bahn erwähnt hast, als euren Absender, wir hatten zum Beispiel schon den obersten Personalvertreter von der WIDA in Österreich drinnen, den Roman Hebenstreit. Ja. Und wir haben jetzt, würde ich mal sagen, ganz oben ins Regal gegriffen, weil letzte Woche haben wir mit dem Giorgio Travaini, mit dem CEO von den European Rail Joint Undertakers, eine Folge gemacht auf Englisch. Also zwei Novitäten, die erste Folge ins Ausland und die erste auf Englisch. Und haben da eigentlich einen sehr begeisterten Zuspruch auch gefunden. Und das deutet auf das hin, was wir nicht gemerkt haben, während der Arbeit an der Zukunftsdampfplauderei, so vernetzt und eng das ganze Bahnthema ist, it's a big family all over the world, ja, kann man schon sagen, so wenig haben sie nach außen eine Stimme. Es gibt da und da eine Fachzeitschrift, es gibt da und da den Verband der Bahnindustrie oder sonst irgendwas, es gibt Personalvertretungen, aber so jemand, der das ganze Bild beleuchtet, den gibt es irgendwie nicht. Ja? Also ist uns aufgefallen. Und das ist das ganze Bild. Und das habe ich mit dem Daniel auch also eigentlich sehr gut beleuchten können. Was passiert, wie fangen wir ganz oben an. Wie passiert es eigentlich, dass jemand wie die Deutsche Bahn oder die ÖBB oder Stadler oder Alstom Menschen haben, die diese Unternehmen leiten oder die dort tätig sind und Innovationen machen oder die einfach nur 4 Jahrzehnte lang ihren Job gut machen? Das passiert so, weil die eine Ausbildung gemacht haben, vielleicht nicht im Unternehmen, vielleicht auf einer Universität, die aber schon vorher in der Schule keine Möglichkeit hatten, sich dafür zu interessieren, weil es gibt da keine allgemeinbildenden höheren Schulen in dem Bereich. Also, und ganz am Anfang haben die irgendwann ein Erlebnis gehabt, wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das war vielleicht eine Märklin-Eisenbahn unter dem Weihnachtsbaum. Oder es war, wie gesagt, das sind wir der Feistristalbahn, die erste Dampflok ihres Lebens, wo sie im Alter von 5 Jahren davor gestanden sind und sich gedacht haben, nichts, außer das ist geil. Und so, züchtest du eigentlich Menschen in Richtung Bahn an, weil sie eine unglaubliche Faszination hat. Und dann kommt das Fahren und das Nutzen der Bahn auch dazu. Jede, die das macht, ja, als junger Mensch, als Kind, lernt schon eines. Es ist wie ein Fußballspiel. Ja. Ein Zug, der sich in Bewegung setzt, ist eine Gemeinschaftsaktion. Es ist wie eine Kinovorstellung. Es ist wie eine Reise, die losgeht. Das heißt, wir haben ein kollektives Erlebnis. Und dieses kollektive Erlebnis mögen Menschen. Ja, warum sitzen Sie jetzt gerade seit einer Stunde bei der Fußball-WM, die gerade angefangen hat, und schauen zu, was passiert? Weil es ein kollektives Erlebnis ist. Und Bahn ist tatsächlich auf der Seite der Passagierinnen und Passagierinnen, aber auch auf der Seite derer, die sie betreiben oder die sie produzieren, die sie steuern, die sie weiterentwickeln, ein kollektives Erlebnis, weil eins ins andere hineingreift. Ja. Und das ist das ganz Besondere daran. Und das haben wir gemerkt. Deswegen verwenden wir ganz frech den Hashtag Stimme der Bahn.
Sehr gut und, sage ich mal, groß gedacht und auf jeden Fall schon mal sehr erfolgreich. Glückwunsch auf jeden Fall auch zu den tollen Gästen und Gesprächen, die ihr schon hattet, und ist doch eine schöne Entwicklung, die ihr da auf jeden Fall nehmt, ja. Und deswegen ja, sehr, sehr gut. Glückwunsch.
Es gibt vor allem einen weiten Bereich in der Bahnbranche, der tatsächlich, also sage ich mal, nicht mehr richtiger Lobby hat. Das ist der Mittelstand. Das sind diese ganzen Firmen, die machen zum Beispiel technische Entwicklungen in der digitalen Güterzugsteuerung wie in Graz, die PJ-Messtechnik. Oder das sind Firmen wie zum Beispiel im Burgenland, ich vergesse, wie die mal heißt, HJ, glaube ich. Die haben nicht einmal einen Bahnanschluss, aber die servicieren die Trägestelle für die Wiener Linien, für die Wiener Verkehrsbetriebe und produzieren auch noch Seifenspender für Züge, also so nebenbei. Also es gibt wahnsinnig viel Player im Mittelstand, im Bereich Maschinenbau, Technik, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter. Die sind gar nicht ein Teil der Bahnindustrie, weil sie nicht Industriebetriebe sind. Wenn, sind wir so ein bisschen herangezogen, aber das ist nicht direkt, das sind Betriebe, die haben teilweise zwischen 20 und 100 Mitarbeitern, ja. Und auch die werden eigentlich nur durch die Interessensvertretungen auf der Wirtschaftskammerebene in Österreich vertreten. Aber so richtig, ja. So dass man sagt, hey, da gibt's noch viel, viel mehr an Möglichkeiten, wo ich in dieses tolle Gebiet Bahn eintreten kann. Oder wie es der Giorgio Travaini gesagt hat im Podcast, start elsewhere and get happy for the rest of your life. Ja. Also, Daniel, glaubst du nicht so ganz jetzt als Neo-Mitarbeiter in der Güterzugdisposition. Aber das ist eine ganz besondere Geschichte und diesen Geist wollen wir auch verbreiten. Und das Schöne ist, ob es ein Gewerkschafter ist, ob es der CEO eines Unternehmens ist oder ob es ein Verkehrsplaner ist, den wir alle schon hatten, die sagen alle dasselbe, sie machen es einfach gern. Sie machen es einfach gern. Ja.
Ja. And there's the point. Das stimmt. Die Leidenschaft ist auf jeden Fall vorhanden und führt alle gemeinsam ans Ziel.
Ja,
Wenn wir schon so international unterwegs sind, würde ich gerne euch einmal die Frage stellen, was denn die Deutsche Bahn von der ÖBB oder vielleicht auch von der Feistritztal selber sogar lernen kann.
Steilvorlage. Wir glauben nicht, dass wir sogar von der Feistritztal Bahn was lernen können. Daniel, du bist im Bahngeschäft, ja? Jetzt wirklich. Frage ich zuerst an dich.
Also, gute Frage, ja. Na, also, man kriegt es natürlich auch in den Medien mit und ich merke es ja jetzt tatsächlich am eigenen Leib, ja, dass es mit der Infrastruktur auf deutscher Seite wirklich eine besondere Herausforderung ist, ja, für jeden Einzelnen, also über die ganzen Verkehrsunternehmen, also über die EVUs. Natürlich auch für die ganzen Mitarbeiter, die irgendwo in den Betriebsstellen sitzen. Also das merkt man natürlich schon und so ehrlich muss man sein, dass da halt über Jahrzehnte zu wenig investiert worden ist. Und wenn man sich das System in Österreich anschaut und das hat uns auch der Ferdinand in seinem Podcast, in unserer Podcast-Folge bestätigt. Wir haben natürlich in Österreich als einzigartiges System, diesen ÖBB-Rahmenplan, wo quasi über die Jahre hinweg die Finanzierung des Eisenbahnsektors sichergestellt ist. Das heißt, man kann ganz klar planen, man weiß, wo investiert wird und das merkt man einfach. Also das funktioniert in Österreich. Ja? Also und ich glaube, wenn man das System betrachtet, wäre das vielleicht ein Thema, dass man sich einfach einmal näher anschauen müsste und vielleicht auch in Deutschland etablieren könnte. Ja.
Magst du es nochmal kurz erklären, wenn es möglich ist, weil ich glaube, nicht alle das kennen oder mitbekommen haben auch.
Du meinst, was der ÖBB-Rahmenplan ist?
Ja.
Ja, der ist wirklich einzigartig. Ja.
Das ist über mehrere Jahre hinweg quasi erstellt der die Finanzierung, also seitens des Bundes, also seitens des österreichischen Staates, die Finanzierung des österreichischen Eisenbahnnetzes einfach sicher. Ja. Da gibt es zum Beispiel Hausnummer 20 Milliarden Euro, ja, wo einfach Investitionen getätigt werden in den Ausbau von Strecken, in die Sanierung von Strecken, Abschnitten, Neubau. Und das wird quasi an die aktuellen Bedürfnisse einfach angepasst. Und das Ziel, das dahinter steckt, ist natürlich, um die immer angesprochene Mobilitätswende eben einfach voranzutreiben. Ja. Wenn das Angebot stimmt, dann werden die Leute auch auf den Schienenverkehr umsteigen. Ja. Das sieht man.
Ja. Das ist immer genau die Sache. Es wird ja ganz gerne immer wieder politisch behauptet, naja, da machen wir jetzt nichts, weil da will ja keiner mit der Bahn dort fahren. Das ist genau umgekehrt. Das hat man in Österreich gut verstanden. Der Wille ist da, die Infrastruktur und das Angebot zu schaffen. Denn erst dann wird es angenommen. Du kannst nicht darauf warten, dass jemand sagt, hallo, wir wollen jetzt da dringend Bahn haben, sondern du musst sie hinstellen. Und das ist eben dieses Undertaking, dieses Risiko, das der Staat ja auf sich nimmt, in dem wohlweislichen Wissen, dass es eh funktioniert. Ich meine, es gibt, glaube ich, nur in Deutschland, habe ich in der Zeit gelesen, vor einigen Monaten eine einzige Stadt, die will keine Bahnanbindung mehr haben. Das ist irgendwo im Rheinland, ich habe es vergessen, glaube ich, die heißen, aber sehr schräge Geschichte. Die haben sich schon so ans Auto gewöhnt, als die Bahn abgeschafft wurde, dass sie es nicht mehr wollen. Das ist der Ausnahmefall. In der Regel ist es so, wenn das Angebot da ist, dann wird es angenommen. Und das, was auch noch wichtig ist, wenn man in Österreich sozusagen die Direktvergabe, das heißt also, man kann in der Bahnbranche und im Betrieb von Bahnen einfach sagen, das macht jetzt der. Ja. Da muss da keine langwierigen großen Ausschreibungen machen, sondern man kann ja ein bisschen durchgreifen von der Vergabeseite und auch dafür sorgen, dass das nicht laufen kommt. Wird natürlich angesichts der mittlerweile in Österreich auch schon, glaube ich, an die 70 privaten Bahnanbieter im Güter- und Personenverkehr ganz gern kritisch gesehen, ja. Weil es den Wettbewerb nach ihrer Meinung ein bisschen verzerrt, aber andererseits gäbe es das nicht, gäbe es diese wahnsinnig gute Infrastruktur nicht, die wir haben. Mhm. Ja? Also das ist ihm schon auch geschuldet. Und das kann man sicherlich von Österreich lernen. Und das Zweite, was natürlich ist, das hat auch der Ferdinand Brospischel eben gesagt, den kann man oft genug nicht oft genug zitieren, der Wille, der in Österreich da ist, beschert uns auch noch dazu die, ich glaube, sogar weltweit höchste Pro-Kopf-Förderquote im Bereich der technischen Entwicklung und Forschung im Bahnbereich. Und das macht uns, das bringt uns in die Position, die unser Wirtschaftsminister letztens auch einmal wieder genannt hat, und auch unser Verkehrsminister, Österreich zur Bahnfabrik Europas machen zu können. Und jetzt muss ich sagen, alle anderen Länder, eat your heart out, wir sind schon ziemlich weit, was das angeht. Ja. Da muss man sich anstrengen, ja. Und zwar wirklich. Und das ist interessant, weil wenn man sich das anschaut, ja, Frankreich hat vor 30 Jahren Schlagzeilen gemacht mit dem TGV, und auch andere Länder haben lustige Dinge entwickelt und der Pendolino und ich weiß nicht was alles. Aber diese Dinge, die das System verbessern, wie zum Beispiel eine Digitalisierung des Güterverkehrs, eine wirklich funktionierende automatische Kupplungslösung und ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel, wenn die Trägerfrequenz abgedreht wird, das klassische GSM, das im Bahnbereich verwendet wird, muss bis 2035 ersetzt werden, weil dann wird es einfach abgeschalten. Ja, und wer bastelt eine Nachfolgetechnik? Frequentis. Österreichische Unternehmen, Weltmarktführer im Bereich der Flugsteuerung. 98%, glaube ich, der Flugfunksteuerung wird von Frequentis weltweit hergestellt und eingestellt. Und ja, wir sind schon in der Firma gesessen und wir haben nächste Woche mit dem Geschäftsführer von einer Tochterfirma einen Podcast. Die machen das einfach. Das ist unglaublich.
Ja, krass, war mir nicht so bewusst, dass Österreich da so viel investiert und so innovativ auch unterwegs ist, was das die
Ja, es ist das
Weiterentwicklung betrifft.
Investieren. Es ist das Investieren. Es gibt auch das gute Beispiel von Stadler Rail, die ja doch also ein ziemliches Gewicht haben, die Schweizer Firma, im Bereich der Triebfahrzeuge und Lokomotiven, also eher die Triebfahrzeuge, die Triebwagen. Die haben die Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Wien am Schwarzenbergplatz sitzen. Bauen uns aber nichts in Österreich. Ja. Würde man sehr begrüßen, wenn sie auch hier produzieren. Ja. Aber warum ist diese Abteilung da? Und man hat es uns erklärt von dritter Seite, weil wir einfach gute Leute haben in Österreich, was das angeht, weil wir eine gute Ausbildung haben. Wir haben also die TU Graz, die im Bereich Bahn was macht. Die TU Wien ist, glaube ich, noch nicht so ganz drauf, aber wir haben die USDP in St. Pölten, die University of Applied Sciences, wo der Ulrich Putz einen sehr guten Studiengang betreibt. Und weitere. Und das Zweite ist, man lebt gerne in Wien, ja. Und das ist, aber
Und
das läuft einfach, liebe
ja,
Daniel, ja.
was noch dazu kommt, wenn wir jetzt im Forschungsbereich sind oder von den Universitäten beziehungsweise Fachhochschulen gesprochen haben, das ist einfach der kollektive Wille, da in diesem Bereich etwas voranzutreiben, ja. Und ist natürlich schön, wenn du eine Forschungseinrichtung betreibst, ja, aber dann natürlich nicht den notwendigen Zugang zur Infrastruktur bekommst, ja. Und das ist eine sehr gute Kooperation natürlich zwischen der ÖBB und den Instituten. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, ja. Und wenn es nicht anders geht, dann wird der Strecke halt einmal gesperrt, ja. Aber es wird ermöglicht. Und das ist schon was Einzigartiges. Also das und das ist generell, was man in dem Sektor schon merkt. Also dieses Zusammengreifen und Zusammenhalten, um einfach gemeinsam was voranzubringen und weiterzuentwickeln. Also das merkt man schon
Die
wirklich öfter.
ÖBB, ja, wenn du das ansprichst, die ÖBB, wenn ich da ins Wort fallen darf, die ÖBB ist zum Beispiel, glaube ich, das einzige EVU überhaupt, die ihre Messdaten mit der Industrie und der Forschung teilen. Das heißt, du kriegst als TU Graz tatsächlich die Messdaten, die die ÖBB herstellt und kannst damit was anfangen. Und da sind wir wieder bei unserer Zukunftsdampfplauderei jetzt und bei dem, was wir machen bei der Feistristalbahn. Weil als wir beim Ferdinand Bosbyschil waren, bei unserer ersten Zukunftsdampflauderei-Folge in Graz auf der TU, hat er uns was gezeigt. Das war im Nebenzimmer. Ja, ne? Das merkt man alles, Daniel.
Ja, ich habe es mir auch gemerkt.
Ja, sicher.
Von dem ist ja unsere nächste Idee abgeleitet worden,
Genau. So, er hat uns was gezeigt, wir sind im Nebenzimmer zu seinem imposanten Schreibtisch, den er da gehabt hat. Der aus mehreren Varianten des Oberbaus von einer Eisenbahnstrecke besteht, damit die Studenten sich gleich fürchten, wenn sie zum Gespräch kommen.
ne?
Und das war ein Tisch, auf dem stand im Maßstab der Gartenbahnspurweite, diese LGB-Spurweite, ein Kreisoval. Und ein Gleisoval. Und auf dem waren diverse Sensoren, alles Mögliche angebracht. Und hat uns ganz stolz erzählt, da machen sie Messungen und deskalieren es dann hochrechnerisch. Ja? Okay. Und dann hat er gesagt, warum? Weil das, was er Daniel vorher gesagt hat, dass man also als forschendes Unternehmen, als forschende Einrichtung auf Strecken der ÖBB kann, das ist nicht mehr so selbstverständlich, weil wir haben da draußen ein Phänomen, das der Deutschen Bahn auch sehr zu schaffen macht. Wir haben einen Trend zur Eisenbahn. Und zwar im Personenverkehr. Der ist ganz stark. Und der verschiebt natürlich den Güterverkehr, der sowieso da ist, immer weiter in andere Tageszeiten, Nachtzeiten. Das heißt also, die freien Zeiten auf den Gleisen werden immer kürzer. Sieht man auch daran, dass zum Beispiel Unternehmen wie Plaza und Teurer im Bereich Gleisbaumaschinen immer schnellere Geräte entwickeln, weil die Fenster immer kleiner werden, wo die aufs Gleis können, um zum Beispiel Gleisbauausbesserungen zu machen. Das heißt also, man muss sich was überlegen. Und natürlich sind wir jetzt nicht die Einzigen, die das können, aber wir haben es dem Ferdinand Postmischel angeboten. Was haben wir ihm angeboten, lieber Daniel?
Naja, unsere Infrastruktur für Forschungszwecke zu nutzen. Ne?
Okay, ja, guter Vorschlag.
Weil natürlich bei uns der Vorteil ist, nachdem wir ja keinen Regelverkehr haben, quasi hast du unbeschränkte Möglichkeiten zur Nutzung der Strecke, ja, auch tagsüber. Mhm. Das ist natürlich für die Studenten ein Vorteil ist, ja, man kann das im Rahmen der Lehrveranstaltung abwickeln. Wir haben natürlich auch die Nähe zu Graz, also in gut einer Stunde oder ein bisschen über einer Stunde ist man in unserer Gegend. Mhm. Und ja, also wir haben natürlich auch, weil wir vorhin die Strecke schon angesprochen haben, die auch einiges mit sich bringt, also von den ganzen Kunstbauten natürlich, das ist ja auch das, was man in der Realität hat. Ja. Man hat ja nicht einfach nur gerade Strecken und irgendwo ein paar Bögen, sondern man hat auch Brücken drinnen. Ne. Man muss sich überlegen, okay, wie schaut der Übergang aus jetzt von der freien Strecke in einen Tunnel? Man hat unterschiedliche Erwärmung vom Oberbau, ja. Gleisverwerfungen in weiterer Folge und so weiter und so fort. Und das ist das, was das für die Studenten einfach interessant macht, diese Ereignisse zu erforschen. Ne?
Mhm. Wir haben das ganz gut machen. Ja. Ja, der Historie geschuldet haben wir, glaube ich, wie viel? 17 Schienenprofile oder was? Das ist nicht unerheblich.
Die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wir haben natürlich, nachdem die Strecke jetzt doch über 100 Jahre alt ist, verschiedene Schienenprofile, weil natürlich auch immer wieder Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden sind und das ursprüngliche Schienenprofil, das auf der Strecke verwendet worden ist, also nach wie vor Holzschwellen, war 17 Kilo pro Meter genagelt. Ja, das kommt ja jetzt nur mehr auf Nebengleisen vor. Und sonst ist auf den Hauptgleisen ist alles geschraubt. Aber wir haben natürlich auch verschiedene Verbindungen. Also wir haben geschweißte Stoßverbindungen, wir haben gelaschte Stoßverbindungen. Das heißt, man hat da wirklich eine sehr große Vielfalt und unendlich Möglichkeiten, da die Dinge zu erforschen. Ja.
Also um es kurz zu machen, wir haben einfach uns gedacht, das bieten wir erst mal dem Rail Infrastructure Design Institut der TU Graz an und haben eigentlich schon ein bisschen damit gerechnet, dass die sagen werden, naja. Also es war, dran, ne? Ja, genau, es war kein Naja, es war ein Hurra. Und das erste Tagesfieldcamp ist auch schon absolviert worden. Das war erst vor wenigen Wochen. Genau. Und was uns besonders beeindruckt hat, war, als der Kleinbus aus Graz gekommen ist, da sind diese vielen, vielen schönen Logos drauf von Sponsoren, die wir noch nicht haben. Wir arbeiten daran. Also war alles dabei, also Siemens und Föst und ich weiß nicht was alles. Steigen aus dem Bus heraus 5 junge Menschen und 2 davon waren Frauen. Und das hat uns total umgehauen, ja, weil die das echt gern machen, ja. Also das heißt, sogar da tust du schon was. Und dann haben sie den ganzen Tag da so verlustiert an diesem Gleismaterial. Wir haben eine Geschichte gemacht an der Brückenwaage, also eine 100 Jahre alte Brückenwaage, die wir gut geschmiert haben, kam da auch zum Einsatz. Und das ist schon was Besonderes. Und wir haben gemerkt, die haben von dieser alten Technik einen freudig, ehrfurchtsvollen Respekt, weil das kriegen die auch nicht in die Finger, wenn sie auf eine moderne Hochleistungsstrecke gehen. Also wir haben da schon ein bisschen was zu bieten. Hm. Und da wird mehr draus, das wissen wir schon, weil
cool.
das wird in die Lehrpläne einfließen, so wie es ausschaut. Ja.
Ja, stark. Also da waren wir schon richtig stolz drauf.
Genau.
Danke.
Ja. Könnte auch sein, auf jeden Fall. Das ist ein richtiger Erfolg, ja. Also, ja, ich würde nochmal kurz den Bogen. Ja?
Ja? Ja. Nur zu, passt schon. Spann den Bogen.
Achso. Ich würde den Bogen zur letzten Folge zu Alex spannen, die bei mir zu Gast war von DB Sicherheit, weil wir machen es bei uns im Podcast so, dass der letzte Gast eine Frage für den nächsten Gast da lässt.
Erinnert ihr euch eigentlich noch an unseren letzten Gast? Mensch, was waren das für spannende Einblicke. Attention please, unser Gast hat eine wichtige Frage im Gepäck.
Und die würde gern von euch wissen, wenn ihr, also jeder beantwortet die Frage gerne, wenn ihr euch einen Bereich bei der Deutschen Bahn frei aussuchen könntet, egal von der Zeit und von der Lage oder vom Ort her, wo würdest du oder ihr gerne einen Monat lang reinschnuppern oder hospitieren?
Ja, also Daniel ist jetzt befangen, weil er macht gerade Güterverkehr. Nein, vielleicht ist es ja gar nicht das. Hast du eine Idee schon, Daniel?
Schwierig, weil ich bin leider Gottes ein Mensch, den so viel interessiert und am liebsten würde ich überall reinschnuppern können, um ein möglichst großes Bild von dem gesamten Betrieb einfach zu bekommen. Ja.
Okay.
Also ich bin wirklich, bin jemand, der gern einen großen Überblick hat und über den Tellerrand schaut. Und das ist auch ganz wichtig, um Zusammenhänge einfach zu verstehen. Ja. Und deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, ich würde mich da wirklich auf einen speziellen Bereich irgendwie fokussieren. Umso mehr man sehen kann und darf, umso besser ist es.
Okay. Also ich sage jetzt mal, das könnte man jetzt, da ich ja im Brotberuf Werber bin, ja, könnte ich jetzt eine stereotype Antwort geben. Und ich habe zwei. Ja. Also die eine ist, ich würde ganz gerne ein bisschen in die Nähe von der Frau Baller rücken. Ja. Immerhin, sie ist ja Österreicherin. Ja. Mhm. Also kann nicht so schlecht sein. Und mal in die Kommunikationsabteilung eingreifen. Mhm. Weil, ja, für mich ist das alles noch ein sehr experimentelles Stadium. Liebe Kollegen bei der Deutschen Bahn, nicht böse sein, wenn sie das hört. Ja. Aber da geht mehr. Also ich habe zum Beispiel die Geschichte mit Anke Engelke ganz nett gefunden, aber nicht verstanden, warum man jetzt also eine wirklich mordsbekannte Schauspielerin nehmen muss und der drüber stülpt, dass sie jetzt bei der Deutschen Bahn arbeitet. Also das ist kein Signal gewesen, dass ich abgesetzt hätte, wenn sie mich als Agentur gefragt hätten. Machen sie aber nicht. Ansonsten ist es noch ein bisschen so, ja, zerfleddert, wie die Deutsche Bahn halt noch ist. Aber das wird schon werden. Ihr habt ja noch einige Zeit vor euch. Das wäre die logische Abteilung, wo ich sage, da würde ich gerne reinschnuppern und schauen, was kann man da machen. Aber das, was mich auch interessiert ist, wo ich sage, ich finde das irrsinnig spannend, Bordgastro. Also so im ICE mal so einen Speisewagen leiten und sowas, das wäre mal interessant. Oder mitarbeiten oder so. Tun sich das anschauen von der anderen Seite, weil ich einfach Service sehr gern mag an Menschen. Ja. Technik ist super interessant, das macht schon der Daniel. Aber das würde mich mal interessieren. Ja,
ja, cool. Schöne Antwort.
Mal schauen, wer anruft.
Schöne Antwort.
Der Catering oder die Werbeabteilung?
Also Catering könnte ich vermitteln. Ich habe das selber 10 Jahre gemacht, deswegen kann ich das bei euch nochmal in Ruhe erzählen oder im Nachgang können wir uns darüber austauschen. Auf jeden Fall. Ja, danke für eure Antworten. Und damit sind wir auch so ein bisschen am Ende schon angekommen, unserer kleinen Dampfplauderei beziehungsweise unserer Zugfahrt. Und ich würde das Gespräch langsam ausfädeln beziehungsweise bedanke mich für eure Zeit. Und zum Schluss nochmal eine letzte Frage. Es sind ja viele Nachwuchskräfte, die den Podcast hören und die hier reinhören. Und gibt es etwas, was ihr ihnen mit auf den Weg gibt oder einen Ratschlag, einen Tipp, wo ihr sagt, Mensch, das ist auf jeden Fall hilfreich?
Ja, da hätte ich schon einen. Ganz einfach. Ich greife es einfach mal vor. Auch wenn es euch während der Ausbildung oder dem Anlernen oder wie auch immer in die Bahn hineinkommt, vielleicht ab und zu so erscheint, dass ihr sagt, nein, das ist nicht das, was ich machen möchte. Das ist anstrengend, die Kollegen, es geht mir nicht schnell genug mit der Karriere oder sonst irgendwas. Kann ich euch eines sagen, ja, von meinem Standpunkt aus als alter Knacker. Was man lange macht, macht man irgendwann gut und dann gern. Und es ist ziemlich egal, was das ist. Aber wenn es bei der Bahn ist, dann ist man auch in einer guten Familie eingebettet und das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, macht den Fehler nicht, da aus einer kurzfristigen Entscheidung heraus zu sagen, ich werde jetzt irgendwie Deutschland sucht den nächsten Superstar oder sonst irgendwas, das könnt ihr nebenher machen, ja. Bleibt bei der Bahn, macht es lang genug und entdeckt es, denn mit dem sie anfangs dazu arbeiten, hört sie vielleicht gar nicht auf.
Schöner Ratschlag und danke. Möchtest du noch was ergänzen, Daniel?
Ah, das trifft es eigentlich ganz gut, weil ich vorhin das ja schon gesagt habe, dass es bei mir so ist, dass ich gerne in sämtliche Bereiche reinschnuppere. Und wir haben es ja eingangs auch schon erwähnt, bei uns bei der Freistaatstalbahn. Eine Bahn bietet ja ein riesiges Spektrum an Tätigkeiten, ja. Also da ist für jeden etwas dabei. Und wenn jetzt auch vielleicht der erste Einstieg nicht das Richtige ist, ich glaube, im Umkreis oder Dunstkreis der Eisenbahn findet man bestimmt was, was einen richtig Spaß macht und was man vielleicht sogar bis ins hohe Alter, bis zum Pensionsantritt machen kann. Und wie gesagt, die Kollegen ja, Eisenbahn ist eine Familie, wie der Stefan auch schon gesagt hat. Das merke ich auch jetzt. Also von den Kollegen her, das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Gefühl, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Und ja, das ist viel wert. Das
Ja.
muss man einfach so sagen, ja.
Ja, schön. Dann
Gut,
bedanke ich
dürfen wir
mich.
keine Frage für den nächsten Podcast stellen?
Das machen wir gleich. Das machen wir nach der Aufnahme.
Okay, entschuldige.
Das soll noch mal nicht hier drin. Deswegen, schön, dass du schon eine hast. Das machen wir gleich. Auf jeden Fall bedanke ich mich für eure Zeit, dass wir die Fahrt gemeinsam starten konnten und ein bisschen nach Österreich in die Feistritztalbahn auch mal kennengelernt haben. Danke für eure Einblicke. War sehr schön, sehr unterhaltsam. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächstes Mal wieder. Danke, dass ihr da wart.
Danke.
Ja,
Servus, Björn.
danke.
Gruß nach
Ciao.
Hamburg. Moin, moin.
Danke.
Leider erreichen wir schon unseren heutigen Ziel- und Endbahnhof. Vielen Dank, dass ihr euch auch heute für die Reise mit DB Youngcast entschieden habt. Wir hoffen, ihr seid bei unserer nächsten Fahrt wieder mit an Bord und lasst euch von uns begleiten. Um in Zukunft keine Fahrt mehr zu verpassen, sollte jetzt der DB Youngcast abonniert werden. Wir hören uns!